Der Michel, der Podcast rund um Kinder- und Jugendliteratur.
Herzlich willkommen bei Michel, unserem Podcast für Kinder- und Jugendliteratur. Alle 2 Jahre lädt die Internationale Jugendbibliothek München zum White Ravens Festival, einem internationalen Literaturfestival, ein. Vorgestellt wird, wie der Name Weißer Rabe schon nahelegt, außergewöhnliche und innovative Kinder- und Jugendliteratur. Da gibt's Autorenbegegnungen, Werkstätten, Podiumsrunden und Schulveranstaltungen. Und einer der beliebtesten Comic-Künstler Deutschlands ist mit von der Partie, Flix Felix Görmann, mit seinem neuen Buch Das Zyx, erschienen 2024 im Kiebitz Verlag. Schön, dass du bei uns bist.
Hallo.
Dann würde ich als völlige Laien, was Comics betrifft, sagen, mit Flix verbinde ich eher einen Comic-Künstler für junge Erwachsene. Einen eher für Comic-Nerds. Denk da an Titel wie Who the Fuck is Faust, Held oder Don Quixote, Schöne Töchter, Spirou in Berlin bis zum Humboldt-Tier, ein Masupilami-Abenteuer. Und jetzt also auf neuen Pfaden unterwegs oder wie ist es mit Zyx?
Naja, also Comic ist ja ein weites Feld. Mhm. Also wie wir gerade schon gehört haben, umfasst das eine Menge Themen und Richtungen. Es können autobiografische Geschichten sein, Literaturadaptionen, Geschichten zum Zeitgeschehen, Reportagen. Und natürlich Bilderbücher sind im weiteren Sinne des Verständnisses Comics eben auch welche. Und da habe ich mich jetzt mal rangetraut.
Und wie geht's dir damit?
Tatsächlich ganz gut. Also das Schöne an Bilderbüchern ist, dass man ich empfinde das als eine größere Freiheit, weil weniger Bilder auf einer Seite arrangiert werden müssen. Das heißt also, man muss nicht ganz so viele Regeln und Bezüge beachten, um den Leser eben elegant von oben links nach unten rechts über die Seite zu dirigieren, sondern man kann es so ein bisschen knallen lassen. Man kann auf die wesentlichen Punkte kommen, man macht kurze, prägnante Texte, die ein höheres Tempo haben und die mitunter Abenteuer zulassen oder auch Wolten und Wenden zulassen, die ich so in einem Comic nicht machen würde.
Man hat einfach mehr Platz. Ne?
Ja, Raum ist was Gutes.
Bei Zyx dachte ich ja sofort an Vinylplatten, Tonträgervertrieb, Italo-Disco. Gab es da Hintergründe oder Verbindungen?
Überhaupt nicht. Ich habe erst viel später, nachdem der Titel schon stand, festgestellt, dass es eben dieses italienische Pop-Label gibt, die den Namen trägt. Da für uns aber, sagen wir mal, von der Zielgruppe nicht wirklich ins Gehege kommen, war das auch kein Problem, die beiden Titel so nebeneinander stehen zu lassen.
Also ich habe ganz viel zu konstruieren angefangen. Innen drin kommt ja dann doch mal Italien vor und in deinen Büchern finde ich schon, dass Musik auch eine Rolle spielt oder zumindest Geräusche, Comics sind voller Geräusche. Man hat ja das Knistern, Schlürfen, Pochen, Brüllen und ja, vielleicht auch italienische Schlager oder auch Godfather von der Pate, der da manchmal Pate steht. Wie ist das bei dir? Spielt Musik eine Rolle für dich?
Ja, auf jeden Fall. Also man muss sich ja vorstellen, dass Comiczeichner ein relativ arbeitsintensiver Beruf ist. Also man sitzt viel am Schreibtisch und macht viel selber, sprich alleine. Da ist es natürlich toll, sich passend Musik aufzulegen oder Musik zu haben, die zum einen ein bisschen die Stimmung und die Moral hochhält, aber eben mitunter auch die Atmosphäre schafft. Also es gibt bestimmte Szenen oder bestimmte Geschichten oder Abschnitte von Geschichten, die ich mit bestimmten Liedern oder mit bestimmten Bands verbinde. Also ich bin zum Beispiel großer Fan von der Band Die Ärzte aus Berlin und immer wieder, also ich mag die Texte da dran, aber eben auch diese Eingängigkeit der Melodien. Und da übe ich dann auch immer wieder meine eigene Schreibkunst dran. Also kann ich es noch knapper, kann ich es noch pointierter formulieren, was die Figuren sagen? Und kriege ich das so hin, dass die Seite einen ähnlichen Flow hat wie ein guter Song?
Das hört sich sehr lyrisch an.
Ja,
mit Zyx kann man natürlich diese Vinylplatten verbinden, aber auch die 3 letzten Buchstaben im Alphabet. Ist das dann der autobiografische Bezug, den man bei dir immer sucht, oder hast du eine offene Rechnung mit ABC-Büchern?
Ich habe tatsächlich eine offene Rechnung mit ABC-Büchern, denn ich bin Vater von Kindern, die mit ABC-Büchern natürlich konfrontiert worden sind. Wir haben die viel gelesen und die sind ja toll, also gerade für Leseanfänger, also für Menschen zwischen, sagen wir mal, 4 und 7, so wenn man irgendwie anfängt, Bock zu haben, rauszufinden, was diese komischen Zeichen da bedeuten. Und da sind ABC-Bücher eine Hilfe, ne, um die zu sortieren und zu verstehen. Ein ABC hat aber immer das Problem, dass es eben mit dem X, dem Y und dem Z endet. Und das sind die, naja, die schwierigen Buchstaben. Also es gibt nicht viele coole Worte, die mit X beginnen oder mit Y. Ja, und gerade Geschichten, die dann so mit komischen Begriffen wie Xylophon, Yeti oder Zebra enden, naja, das ist vielleicht nicht das beste Ende von einer Geschichte. Und da das Ende von einer Geschichte aber oft das ist, was hängen bleibt, haben wir gedacht, wir müssten das mal rumdrehen. Also wir fangen jetzt einfach mal hinten an, machen das ABC rückwärts, nehmen die ersten drei Buchstaben, also die blöden, das Z, Y und das X, einfach mal zusammen. Zyx, das ergibt irgendwie ein halbwegs sinnvolles Wort. Das wird der Name der Hauptfigur, das Zyx. Wir überlegen uns, was ein Zyx ist. Und das habe ich mit meiner Tochter, die damals so 6 war, haben wir überlegt, was könnte das sein? Dann haben wir gesagt, okay, wir zählen jetzt rückwärts runter von 3, 2, 1. Und dann ruft jeder das, was er denkt, was ein Zyx ist. Und wir zählten runter, 3, 2, 1. Sie rief Meerschweinchen und ich rief Ameisenbär. Also wurde es eine Mischung aus Meerschweinchen und Ameisenbär. Und das ist ein Zyx.
Klingt spannend. Freilich, wie kann es anders sein? Das Zyx wird beim abendlichen Zähneputzen in eine andere Welt geblitzt.
Ja.
Und das sind dann Unmengen an nummerierten Türen, ohne Schlüssel selbstverständlich. Und da sitzt auch zufällig ein Ungeheuer. Und man könnte ahnen, es weiß vielleicht, welcher Schlüssel wohin passt. Ja. Es kostet ganze 26 Tassen Tee, bis Zyx den Schlüssel von Tür 17 bekommt. 26 Tassen Tee, 26 Grundbuchstaben im Alphabet, Tür 17, 17-fache Verriegelung. Es handelt sich also um eine sehr gehütete Tür. Welche Bedeutung, frage ich mich, haben Zahlen in deinem Leben?
Oh Gott.
Oder in dem Buch.
Tatsächlich fange ich langsam an, mich für Zahlen zu begeistern. Also so zu Schulzeiten waren die mir eher ein Graus und ich konnte wenig damit anfangen. Also Mathematik, Physik, Chemie, Biologie, das war für mich nicht so einfach. Und jetzt, wo ich quasi die Schule nochmal zum zweiten Mal erlebe, eben durch die Kinder und sehe, was die so machen, merke ich auf einmal, dass das so unspannend alles doch nicht ist. Also Zahlen oder gerade Mathematik ist so die Sprache der Wissenschaft. Also ne, das ist, man darf das gar nicht als Problem begreifen, sondern als Möglichkeit. Also eine Möglichkeit, was auszudrücken oder was zu begreifen. Und also mein mathematisches Verständnis ist nach wie vor relativ gering. Aber ich merke, dass da was ist, was spannend ist, was ich vorher eher als abschreckend oder wirklich angsteinflößend erlebt habe. Und das ist nicht mehr so.
Nach dem ABC-Buch kommt dann das Zahlenbuch.
Der Zahlenteufel. Mal gucken. Es ist auf jeden Fall etwas, was, ich habe jetzt einen Roman geschrieben, also einen Jugendroman, und da spielt auf einmal Mathematik und Physik eine größere Rolle. Also auf einmal sind da Figuren, die sich damit beschäftigen oder damit auskennen, und das bedeutet ja auch für mich als Autor oder eben als Tech, also als derjenige, der sich die Geschichte ausdenkt, dass ich mich zumindest ein Stück weit mit dieser Materie beschäftigen muss. Also so, ich muss so ein bisschen kapieren, wie rechnet man, was sind rechte Winkel, was ist Sinus und Cosinus und warum vergeht die Zeit im Erdkern schneller als bei uns auf der Erdoberfläche.
Um was geht's in deinem neuen Roman?
Ist auch eine, lustigerweise, wo du das gerade sagtest, dass das Zyx in eine andere Welt gebeamt wird, da ist sogar eine Parallele. Also es ist eine Geschichte um einen jungen, 12, 5/6 Jahre alten, beinahe Teenager, der die Sommerferien bei seiner Oma verbringen muss, da aber überhaupt keinen Bock drauf hat. Oma nervt ihn sehr, aus seiner Perspektive ist sie anstrengend. Und sie streiten sich wild und dann muss er sich wiedersehen, also in der Nacht, ein großes Gewitter, und Oma wird irgendwie krank. Ja, also so hat er so eine Art Herzanfall und er muss sie ins Krankenhaus bringen. Und auf dem Weg, er schleppt sie ins Auto, fährt sie durch die Gewitternacht, und in die Nacht fliegen sie aus der Kurve, und an die Fensterscheibe klopft auf einmal eine freundliche Frau mit einem hohen Hut, die in einem riesigen Ballon ist, um sie mitzunehmen. Und sie bringt die dann in die Stadt, aber es ist eine ganz andere Stadt, als Mika, so heißt der Junge, sich das vorgestellt hat.
Also begibt sich wieder jemand auf eine Reise?
Ja, es ist eine große, fantastische Reise, und es ist so eine Anlehnung an die Bücher, die ich in meiner Kindheit und Jugend super fand. Also an Michael Endes, Die unendliche Geschichte klingt damit an, aber auch andere fantastische Abenteuer. Also nicht Fantasy-Abenteuer, aber Geschichten, die eben ähnlich wie Don Quixote auch fantastische Elemente haben und gleichzeitig in der Realität verwurzelt oder verhaftet sind.
Gibt es da auch wieder eine verflixte 17. Tür?
Nee, aber es gibt ein Haus mit 999 Türen und es ist so hoch, dass jedes Stockwerk aus einer anderen architektonischen Epoche unseres Menschseins entstanden ist. Also es geht unten mit Höhlen los, bis es dann eben über Pfahlbauten und Jurten, über Barockbauten, bis man ganz oben bei Stahl wird. Also das Haus ist noch nicht fertig und in diesem Haus gibt es wahnsinnig viele Türen.
Und Architektur scheint dein zweites Hobby.
Ja, es interessiert mich auch. Also das Tolle ist ja, wenn man Comiczeichner oder Autor ist, dass man sich für ganz viel interessieren darf. Mhm. Also man darf permanent durch die Welt gehen und gucken und suchen, was gibt's hier an spannenden Dingen. Und wenn man das irgendwann begriffen hat, also dass das Leben schwierig ist und anstrengend, aber eben auch interessant, dann macht's auf einmal Freude an Stellen, wo früher mehr Mühsal war. Sag ich mal. Oh. Genau. Immerland heißt das Buch und erscheint jetzt bald im Hansa Verlag hier in München.
Da freuen wir uns alle richtig drauf. Ich möchte nochmal zurück zur 17. Tür. Das Zeugs fliegt ja durch diese Tür in eine rosa Wolkenwelt. Erstmal sieht so aus und begegnet einem erschrockenen, fallenden Krokodil, das ihn auch noch warnt, dass es doch vorsichtiger sein sollte. Und es kommt tatsächlich zu einer Seemannsbraut und einer sehr gefräßigen Otterbande, übrigens 12 an der Zahl, also, die das Zyx in Beschlag nehmen und es fesseln an einem Seemannsmast. Ja, eigentlich haben sie Hunger auf das Zyx und möchten es gerne verspeisen. Abenteuer folgt auf Abenteuer, Abenteurerflix. Welche Abenteuer haben dich in der Literatur oder im Film besonders beeinflusst oder inspiriert?
Eigentlich mochte ich immer diese Geschichten, in denen jemand startet, der mir irgendwie ähnlich ist, also mit dem ich mich verbinden kann. Das war eben, wie gesagt, in der unendlichen Geschichte Bastian Balthasar Buchs, aber ich mochte auch Momo. Ich fühlte mich irgendwie wie dieses Mädchen, was unterwegs ist. Mit Pippi Langstrumpf ging es ganz gut. Ronja Räubertochter konnte ich mich gut identifizieren. Mit Carlsson von Dach zum Beispiel weniger. Mhm. Ja, das war irgendwie schwieriger, obwohl da ja auch fantastische Elemente mit drin sind. Und dann später die Bücher von Wolfgang Holbein habe ich gerne gelesen. Märchenmond habe ich geliebt. Der Zauberer von Oz habe ich gelesen und fand das ganz toll. Also solche Geschichten, solche Abenteuergeschichten, die eben hier bei uns beginnen und irgendwo hinführen, was meinen Horizont erweitert hat und vielleicht sogar Orte waren, an denen ich mir gewünscht hätte zu leben.
Jetzt haben wir viel aus der Literatur gehört, wo natürlich auch viel verfilmt wurde. Gab es denn auch Filme? Ich finde, sehr stark filmisches Erzählen bei dir.
Ja, ich bin ja leider eins der Kinder, die damals, die ohne Fernseher aufgewachsen sind. Also meine Eltern hielten da wenig von und haben dann den Apparat irgendwann einfach kaputt gehen lassen. Der stand zwar da, aber war über Jahre und also fast Jahrzehnte kaputt. Sodass ich in meiner Jugend wenig Filme gesehen habe. Das habe ich dann später nachgeholt, aber deswegen sind das nicht unbedingt Sachen, die mich in meiner Kindheit geprägt haben. Also später querbeet. Also woran ich mich sehr erinnere, das war ein Film, den habe ich im Kino gesehen und zwar das war von Terry Gilliam, die Verfilmung, die Abenteuer des Barons Münchhausen. Und das ist ja so ein Film, der nahezu ohne Computertechnik gemacht wurde, sondern trotzdem auch da wieder sehr viele fantastische Elemente drin hat. Ein Ausstattungsfeuerwerk ist über einen alternden Münchhausen, der eben dem keiner glaubt, dass er selber er ist und der eben auch wieder zum Mond fliegt, fantastische Wesen kennenlernt, den König des Vulkans irgendwie kennenlernt, also dessen Frau mit dem Kopf den Kopf abnehmen kann. Also das sind irre Geschichten. Und den Film, den fand ich ganz großartig. Das war etwas, was ich so vorher noch nie gesehen habe.
Ich sehe schon das Zyx auf der Kanonenkugel fliegen. Ja. Aber so ein bisschen ist es schon. Es kommt ja auch auf hohe See und dann gibt es eine Rettung auf der Insel, wo man eigentlich meinen würde, es wäre eine Rettung. Aber da fehlt es auch an nichts in dieser Insel. Von der Jakobsmuschel für den Buchstaben J bis Gambia alla Toni, H für H, ein großartiges Futter für den Buchstaben G. Aber vor allem für die gefräßigen Otter wird es ein Festmahl an italienischen Köstlichkeiten geben. Vom Futter geht's dann schnurstracks für das Zyks in den Magen eines Riesen und von dort unter vielen Augen in den Zirkus. Ich sehe da Farborgien, Essorgien, frenetischen Applaus in einer überfüllten Zirkusarena. Und man könnte sagen, das Zyks lebt im Sinnesrausch. Welche Bedeutung haben für dich Sinnlichkeit und Kreativität im Leben?
Ach Gott, ich bin ja Künstler, also durchaus eine ganze Menge. Ich mag die Dinge, die üppig sind und damit die reich sind. Und damit meine ich nicht reich im finanziellen Sinne, sondern im inhaltlichen Sinne. Also wo viel drin steckt. Und das kann ja Glück sein, das kann Freude sein, aber das kann ja auch Traurigkeit sein. Auch da, das kann ja schön und reich sein und bereichernd sein, wenn man das fühlen kann. Also so diese ganze Bandbreite. Und egal, ob das ein gutes Essen ist oder ein Tag am See, wo man in die Abendsonne schwimmt, oder ein Tag, wo wir irgendwie wie die Wilden rumtoben oder auf dem Sofa rumgammeln oder eben, naja, 5 Bücher hintereinander weglesen. Diesen Luxus zu haben, nicht immer vernünftig sein zu müssen, das finde ich schon toll. Und das ist auch was ich mit diesem Buch machen wollte. Es sollte ein Kinderbuch sein, in dem alles drin ist, was Kinder gut finden. Und Kinder habe ich in dem Fall definiert mit meinen eigenen. Also ich weiß, was die mögen und das ist da alles drin.
Ja, ich finde es spannend, weil sich dieser Detailreichtum, den man beim Comic normalerweise kennt, hier als ein anderer Reichtum wieder zeigt. Also du lebst schon den Umgang mit der Opulenz, ja, mit dem Sinnlichen, das war für mich sehr präsent. Also das
ja, im Comic versuche ich ja auch immer viel in einzelne Bilder reinzupacken, aber hier war die Möglichkeit eben dadurch, dass die Bilder so groß sind und so viel Raum bieten, die Möglichkeit, Details reinzuzeigen, aber eben auch Farben reinzusetzen, die ganz, ja, also auf eine Weise laut sind, ohne zu nerven. Also es sind sehr klare Farben, es ist leuchtend. Also ich glaube, leuchtend trifft es besser als laut. Und das ist so eine Möglichkeit, diese Darstellung oder diese Form Farben erzählen zu lassen. Die habe ich so im Comic nicht, zumindest nicht in der Art Comic, die ich bisher gemacht habe.
Ich finde es sehr bewundernswert, die Intensität, mit der du mit deinen Büchern umgehst, oder die Intensität scheint mir ganz besonders zu sein. Ein Mensch, der hier pulsierend vor mir sitzt, der noch viel erleben möchte, der viel ausprobieren möchte. Wie gehst du eigentlich mit kreativen Blockaden um?
Also ich habe manchmal das Gefühl, und ich weiß, dass das nicht selbstverständlich ist, aber eigentlich ist Kreativität immer da. Mhm. Ich habe eher das Gefühl, dass Blockaden oder Einschränkungen von außen kommen. Mhm. Also, dass ich merke, ich habe gerade nicht die Zeit, das umzusetzen. Oder ich muss gerade andere Dinge erledigen, was weiß ich, wie die Steuererklärung oder das Sommerfest oder den Elternabend organisieren von der Schule oder hingehen. Sodass ich mich eben nicht hinsetzen kann und weiterschreiben oder zeichnen oder Bilder machen kann oder das ausdrücken kann, was dann im Kopf ist. Das ist das, was mich dann manchmal anstrengt. Auf der anderen Seite ist es auch ein bisschen so, dass diese Momente sind wie so ein etwas, das hält zurück, wie so ein, ne, wie so ein Stöpsel. Dadurch wird es gestaut, aber dadurch baut sich auch ein Druck auf. Und dieser Druck hat wiederum, wenn der Stöpsel sich dann lösen kann, eine Energie, die sonst nicht da gewesen wäre. Also ich glaube nicht, dass ich besser arbeiten könnte oder mehr arbeiten könnte, wenn ich sagen würde, all diese Dinge wie Steuererklärung und Elternabend wären nicht da. Sondern gerade weil die da sind und ich dieses Druckgefühl zwischendrin habe, kann auf einmal diese Energie entstehen, woraus diese Geschichten kommen. Also so versuche ich mir das schön zu reden.
Hört sich sehr eruptiv an.
Ja, das sind dann auch, also ich habe dann auch Bock, ich freue mich dann wieder drauf, endlich wieder am Schreibtisch zu sitzen oder im Atelier zu sein, um die Sachen dann machen zu können. Und dann, bam, ist es da. Ja. Und also wenn, dann richtig. Das ist irgendwie immer so ein Grundsatz. Wenn ich was mache, dann würde ich es gerne richtig machen und mit voller Energie. Mhm. Oder wenn das nicht geht, dann vielleicht lieber nicht. Ja, und dann lieber warten, bis die Energie wieder voll da ist und dann wieder loslegen.
Wenn man das immer so könnte, ne?
Ja.
Also wie sieht denn so ein typischer Tagesablauf von Flix aus?
Ich würde sagen, den gibt es gar nicht. Ah. Also dadurch, dass ich so viel auch mit meiner Familie eingebunden bin oder dort Dinge mache und dann wieder meine Arbeit habe, die aber auch vielfältig ist. Also ich ja nicht nur da sitze und ein Bilderbuch mache, sondern ich mache halt ein Bilderbuch, ich mache die regelmäßigen Zeitungs-Comic-Strips, also Glückskind für die FAZ und Ferdinand für deinen Spiegel, dann schreibe ich einen Roman, dann habe ich jetzt gerade eine große Ausstellung kuratiert über die Arbeit von Albert Uderzo, dem Zeichner von Asterix. Aktuell schreibe ich einen Lucky Luke-Comic, den mein Berliner Kollege Reinhard Kleiss zeichnen wird. Also das sind sehr unterschiedliche Tätigkeiten und dann ist immer, gucke ich, okay, was ist jetzt dran? Und dann mache ich das und dann arbeite ich da wieder also dran weiter und so fügt sich das dann irgendwann alles fertig. Aber es ist wirklich immer wieder ein richtig bunter Strauß an Tätigkeiten.
Du schreibst aber immer irgendwie in deiner Autobiografie.
Na, das tun wir doch alle, oder? Ja. Mit jedem Tag.
Aber so gekonnt sicherlich nicht nur Flix. Warum wäre das Zyx eigentlich der perfekte Mitbewohner bei dir?
Oh, ich glaube, weil es Bock hat, sich auf Abenteuer einzulassen. Also das ist ja bereit, von jeder Seite zu jeder Seite in einen neuen Raum, in einen neuen Zustand zu gehen. Und ich glaube, das wäre oder das hilft durchaus, um mit mir durch den Tag zu kommen.
Und trotzdem werden das Zyx und auch der Comiczeichner irgendwann mal müde. Im Buch geht es einfach, da blitzt das Licht wieder und alles verschwindet außer und wir sind bei A, das Zyx. Sind neue Abenteuer mit dem Zyx zu erwarten? Das sieht fast so aus.
Das ist ganz lustig, weil natürlich war das erstmal nicht gedacht, aber je mehr ich jetzt eben auch im Zuge vom White Raven Festival oder auch sonst von den, ist ja auch eine Lyrikempfehlung geworden von der Akademie für Deutsche Sprache und Dichtung, je mehr ich das quasi vor Publikum vortrage, merke ich, dass die Leute Ideen dazu haben und denen noch viel mehr einfällt, was mich dann wiederum motiviert, selber drüber nachzudenken, ja, wie könnte das denn weitergehen? Weil das Zyx als Figur, das funktioniert ja auch so. Also was könnte das denn noch erleben, außer abends ins Bett zu müssen? In welchen Situationen gäbe es denn noch mal große Abenteuer und kleine Weltreisen zu machen?
Also ich finde es ja spannend, wenn das Zyx mal auf KI treffen würde, seinen Kollegen.
Ja.
Wie viel Sorgen bereitet dir KI im Bereich Comic?
Wenig.
Gut.
Also tatsächlich wenig. Ich sehe ich sehe die Fortschritte der KI. Ich sehe auch, dass die KI bisher nicht in der Lage ist, Comic-Seiten oder Comic-Geschichten zu produzieren. Beziehungsweise, wenn man das mit KI hinbekommt, dann ist das so viel Arbeit, dass ich dann auch wiederum Respekt davor habe, wenn es am Ende mit KI gemacht wurde. Also wenn es dann am Ende funktioniert. Es geht mir nicht darum, ein nicht funktionierendes Ergebnis zu haben. Wenn es am Ende wirklich gut funktioniert, fände ich das toll, das als unterstützendes Tool zu haben, als Werkzeug, das mir hilft, meine Arbeit zu machen.
Vielleicht brauchen wir da ganz neue Superheldenkräfte. Lieber Felix, dein Buch macht Spaß. Ich hatte ganz viel Freude damit. Es ist ein idealer Einstieg auch für Kinder und nicht nur für Kinder in den Bereich Comic. Wer gerne einmal nachlesen möchte, der schaut unter Flix, das Zyx, ein umgekehrtes ABC-Abenteuer, erschienen im Kiebitz Verlag 2024. Und natürlich Immerland, im Hansa Verlag, demnächst auf dem Markt. Vielen Dank, dass du bei uns da warst. Und ich hoffe, du hast noch viele schöne Abenteuer mit Zyx.
Vielen, vielen Dank.
Wenn Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Fragen, Anregungen und Wünsche haben, bitte schreiben Sie uns gerne an michel@michaelsbund.de und besuchen Sie doch einfach mal die Homepage von Flix, www.der-flix.de. Dort finden Sie alle Comics, die aus Flixens Feder stammen. Ich hoffe, Sie haben ganz viel Freude damit. Alles Schöne und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Michel, der Podcast für Kinder- und Jugendliteratur.
Der Michel, der Podcast rund um Kinder- und Jugendliteratur.